Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Es wird Herbst und das bedeutet Erntezeit. Und zwar nicht nur auf den Feldern, sondern auch auf den Dächern. Der September gehört zu den Monaten, in denen bei uns immer noch viel Solarstrom gewonnen wird. Und es kann auch die ersten Herbststürme geben. Das Gute daran ist, Strom aus erneuerbaren Energien wird günstiger erzeugt als aus fossilen Energiequellen. Das spüren Haushalte mit PV-Anlage direkt, aber auch Haushalte mit einem variablen oder dynamischen Stromtarif profitieren von den Vorteilen der Energiewende. Denn wenn viel Ökoenergie im Stromnetz ist, dann sinkt auch Ihr Strompreis. Ob mit Solaranlage oder ohne, beim Ökoenergieversorger Polarstern findet Ihr immer den passenden Ökostromtarif. Immer 100% zertifizierte Ökoenergie aus Deutschland. Und egal, welchen Tarif Ihr wählt, für jede verkaufte Kilowattstunde investiert Polarstern in den Bau neuer Ökokraftwerke in Deutschland und im globalen Süden. Diese dezentrale Energiewende bewirkt so viel. Sie unterstützt eine saubere, grüne und preiswerte Stromversorgung. Weltweit. Wenn Ihr das genauso spannend findet wie wir, dann schaut mal direkt bei Polarstern vorbei unter www.polarstern-energie.de. Es dauert nur 5 Minuten zu wechseln und wenn Ihr dabei den Code Wochendämmerung nutzt, dann bekommt Ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, dem 5. September 2025 mit Updates zur Attributionsforschung und zum KTF.
Frischem Freihandel.
Einer skurrilen Nachricht.
Französischem Rummel.
Militärparaden und Gegengipfeln.
Deutschem Sozialstaat.
Israel.
Klima, weil ist ja weltweit.
Schamjaf zu Sambia.
Dem Börsenticker.
2 guten Nachrichten.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich habe mal wieder 2 Updates. Eins betrifft die Attributionsforschung. Da habe ich letzte Woche erzählt. Die hat errechnet, dass die Waldbrände, die in diesem Sommer in Griechenland, der Türkei und Zypern getobt haben, durch den Klimawandel um das 10-fache wahrscheinlicher waren. Und vielleicht haben sich manche Leute gedacht, ja okay, Griechenland, Zypern, Türkei ist mir doch egal. Aber vielleicht sind euch ja Portugal und Spanien nicht egal. Da haben wir jetzt nämlich auch frische Zahlen. Auch World Weather Attribution hat die berechnet und hat gesagt, die Brände, die es dieses Jahr in Spanien und Portugal gab, was immerhin insgesamt um die 500.000 Hektar Fläche betroffen hat dieses Jahr, waren durch den Klimawandel 40 Mal wahrscheinlicher als ohne Klimawandel. Mhm. Die sagen, die Bedingungen, die zu diesen krassen Bränden geführt haben, also Wetter, Trockenheit und so weiter, Winde, hätte es im vorindustriellen Zeitalter, also vor unserer menschengemachten Erderwärmung, vielleicht alle 500 Jahre gegeben. Jetzt gibt es sie im Schnitt alle 15 Jahre. Mhm. Und was tut Deutschland, um den Klimawandel zu stoppen? Wir nehmen das Geld, das wir für die Transformation der Industrie und für die Energiewende gedacht haben und geben es für unsere Klimasünden aus. Ja. Habe ich auch letzte Woche erzählt, ne? Weil Deutschland die Klimaziele verfehlen wird, 2030, zumindest in einzelnen Sektoren, werden wir Zertifikate kaufen müssen. Manche sprechen da von der Strafe. So oder so, das wird einfach sehr viel Geld kosten, und zwar Milliarden. Und das soll nach dem aktuellen Plan von Finanzminister Klingbeil aus dem KTF kommen, der Klimatransformationsfonds.
Was für Scharlatane, oder? Wahnsinn, ja.
Wahnsinn. Aber auch hier gibt es ein Update, denn nicht nur das. Nick Reimer schreibt in der Taz von heute, ich zitiere einfach, am Mittwoch beschloss die Regierung, die Betreiber des Stromnetzes mit 6,5 Milliarden Euro zu pampern. Zitat Ende. Denn Regierung will ja unbedingt die Strompreise senken, also müssen die großen Betreiber ihre Netzentgelte senken. Und damit die das tun, kriegen sie jetzt eben 6,5 Milliarden Euro und zwar aus dem KTF. KTF.
Nein.
Ja.
Was für eine Frechheit, ey. Das ist eine solche Frechheit. Unglaublich. Also ich finde das unglaublich. Also wie die, ich bin sowieso schon völlig aufgebracht über diese Regierung. Das wird echt immer schlimmer. Und was mich so und noch viel stärker aufbringt, ist, das rafft keiner.
Nee.
Ich sag mal so, diese 80% Durchschnittsgesellschaft oder sowas, die kriegen das überhaupt nicht mit. Die kriegen überhaupt nicht mit, wie unverschämt das ist. Das ist was mich daran so ärgert. Also, ja. Aber was willst du machen? Also kannst du ein paar hören, die Wochendämmerungen kriegen es dann mit. Das ist doch schon mal was.
Genau. Und machen wir weiter mit der skurrilen Nachricht. Wir hatten ja neulich schon mal eine Schnecke in dieser Rubrik. Du erinnerst dich, die Klingelstreich-Nacktschnecke von Schwabach. Und heute möchte ich dir eine andere Schnecke vorstellen, und zwar Ned. Ned ist eine Gartenschnecke und die wird gerade berühmt auf der ganzen Welt. Und zwar, weil Ned keine Partnerin findet. Und ja, Ned ist nach Ned Flanders von den Simpsons benannt worden. ABC News schreibt: Hätte Ned ein Dating-Profil, würde man da lesen: guter Zuhörer, stabiles Zuhause, mag Brokkoli und sucht die Liebe. Jetzt, was ist das Problem von Ned? Ned ist eine Gartenschnecke, und zwar eine, die das Haus auf der linken Seite gedreht haben. Also alle anderen Gartenschnecken, außer solche wie Ned, haben das Haus auf der rechten Seite gedreht. Und weil Ned aber das Haus auf der linken Seite gedreht hat, findet er keine Partnerin. Mhm. Weil nämlich nicht nur das Haus anders ist, sondern auch die Geschlechtsorgane.
Ja, außerdem ist das ja auch politisch, ne?
Ja, das außerdem. So, und jetzt ist ganz süß, die ganze Welt geht jetzt auf die Suche. Also gesucht werden linksdrehende Schneckenhäuser, also mit Schnecke. Ja? Mhm. Bringt sonst für Ned nicht so viel. Und vielleicht hat Ned so viel Glück wie die Schnecke Jeremy. Jeremy war eine linksdrehende Schnecke von 2017. Die wurde damals in Großbritannien gefunden. Und eigentlich finde ich, ist die Geschichte von Jeremy die skurrilste Geschichte an dieser ganzen Nachricht. Weil auch damals wurde dann eine Kampagne gestartet weltweit. Wir suchen linksdrehende Schnecken. Und es wurden zwei gefunden. Aber keine dieser beiden wollte sich mit Jeremy paaren. Aber aufeinander hatten die Bock und haben dann miteinander 170 Nachkommen gezeugt. Die aber auch alle rechtsdrehende Häuser hatten, falls das noch jemanden interessiert.
Und aber wenn ich jetzt eine passende Schnecke finde, was soll ich denn mit der machen?
Ja, dann musst du die einpacken und nach Neuseeland schicken.
Mhm. Wie packt man Schnecken ein?
Das musst du dann, deinen Nabu vor Ort mal fragen oder so.
Wichtig, wenn ihr Schnecken aufhebt, also Schnecken mit Gehäuse, nicht einfach hochheben, weil damit macht ihr die kaputt, sondern vorher so ein bisschen aufs Häuschen klopfen, weil dann ziehen die sich zurück und kleben nicht mehr an der Oberfläche so fest.
Ja, ich glaube, das haben wir in Frankreich falsch gemacht.
Oh.
Aber eins noch, ganz, ganz lustig, weil selbst über Schneckenpaarungen entstehen Gerüchte. Der SRF hatte nämlich über Jeremy geschrieben, dass er dann mit einem der Nachkommen sich gepaart hätte. Aber wer aufgepasst hat, weiß, es geht ja gar nicht, weil das waren ja rechtsdrehende Nachkommen. Laut Wikipedia hat Jeremy sich mit einem der beiden Linksdrehenden gepaart, die sich vorher zusammengepaart hatten. Mhm. Und ja, Jeremy hat einen Wikipedia-Artikel. Jeremy, Klammer auf, Snail, Klammer zu. Und im Abschnitt Live kann man das alles nachlesen.
Es sind die kleinen Dinge, ne? Weil du es eben mit dem Klima hattest, habe ich noch drei Kleinigkeiten Klima mitgebracht. Gab beim Deutschlandfunk ein interessantes Ding auf deren Webseite. Also die machen ja, teilweise machen die ja auch so Dossiers und solche Hintergründe und so einfach nur auf der Webseite. Und die haben ein ganz interessantes Ding, das nannte sich Neue Wege durchs Eis. Da geht es darum, dass die Arktis schiffbar wird, weil, und das ist die interessante Information, mittlerweile schon 70% des Eises in der Arktis weggeschmolzen ist.
Mhm.
Das ist ziemlich viel, denken. Das nächste vom Klima mutmaßlich, man ist sich nicht ganz sicher. Im Golf von Panama gibt es eine Strömung. Das ist eine saisonale Auftriebsströmung. Die kommt also jedes Jahr wieder für einen Zeitraum. Und die ist aber dieses Jahr nicht wiedergekommen. Normalerweise hast du eine besondere Windkonstellation im Golf von Panama. Die bläst dann das warme Oberflächenwasser weg und dafür kommt dann kaltes Wasser von unten hoch. Das ist nährstoffreicher. Dadurch wächst das Plankton. Und Plankton ist der Anfang der Nahrungskette. Diesmal aber nicht. Und keiner weiß so recht, warum. Einzig wissen sie, dass die passenden Winde halt dieses Jahr nicht wehen wollten. Warum die nicht wehen wollten, haben sie noch nicht rausfinden können. Deren Sorge ist, also Sorge der WissenschaftlerInnen, dass das ein Vorbote sein könnte für die Dinge, die der Klimawandel auch mit den Winden rund um die Erde macht. Also dass sowas durchaus öfter noch auftreten kann. Und noch eine Meldung aus Deutschland. Die Nordsee war diesen Sommer so warm wie noch nie. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gibt bekannt, die Durchschnittstemperatur der Nordsee lag dieses Jahr bei 15,7 Grad, was für mich, also geschmäcklerisch jetzt, immer noch zu kalt zum drin baden ist. Aber es sind mehr als 2 Grad, die die Nordsee typischerweise hat.
Ja, krass.
Also mehr als 2 Grad mehr. So, ja, ja. So muss ich das wollen. Mehr als 2, also Sie verstehen schon.
Es war auch wieder der heißeste Sommer. Ich glaube, das können wir auch schon festhalten. Ja. Und es wird dann vielleicht trotzdem einer der kältesten sein, die wir erlebt haben, wenn wir in die Zukunft gucken.
Mal abwarten.
Schauen wir mal auf Militärparaden, die stattgefunden haben. Militärparaden sind ja so ein bisschen der Penisvergleich der kleinen autoritären Männer. Und so gesehen...
Hat Frankreich nicht auch Militärparaden?
Ja? Ah ja, okay, kann sein. Ich verbinde das irgendwie total mit so, ja, Russland, China, Donald Trump. Und Donald Trump hatte ja eine an seinem Geburtstag, die war ja sehr kläglich, haben wir auch kurz drüber gesprochen. Insofern müsste er da jetzt wohl fürs nächste Mal ein bisschen, aufstocken.
Da irgendwie dafür sorgen, dass seine Soldaten im Gleichschritt marschieren, ja.
Ja, das auch. Na jedenfalls, also war in China eine große Militärparade. Es gab jede Menge Gipfel und Gegengipfel diese Woche. Und eins war eben ein Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Über die haben wir schon mal gesprochen. Da sind eben, ja, die nennen sich auch manchmal selbst so eine Art Gegen-NATO. Und es sind viele autoritäre Staaten Mitglieder. Da ist Nordkorea dabei, da ist Russland dabei, China natürlich, Iran und andere. Und die Botschaft, die so von diesem Treffen ausging, war Macht und Stärke, die diese gemeinsam haben, diese Länder. Und tatsächlich haben sich sogar China und Indien angenähert, was bemerkenswert ist, denn die haben eigentlich theoretisch einen ziemlichen Beef miteinander. Aber weil Indien auch von den USA sehr hart getroffen wurde mit diesen Zöllen, 50%, haben die sich wohl gedacht, ja okay, was gibt's? Was können wir Besseres tun, als zusammenzuhalten in schweren Zeiten? Also ich meine, was schweißt Leute mehr zusammen als ein gemeinsamer Feind? Hm. Deswegen sehen wir jetzt wunderbare Bilder vom indischen Premierminister Modi, der mit Xi Jinping und Wladimir Putin sehr angeregte Gespräche führt. Die Hände werden geschüttelt, es wird in die Kamera gelächelt, also sehr viel demonstrative Einigkeit zwischen Putin, Xi und Modi. Und das hat natürlich ein Signal in Richtung Europa, in Richtung USA, in Richtung Welt geschickt. Die Taz hat ganz schön getitelt, autoritäre Internationale trifft sich in China. Mhm. Und da lacht man kurz, aber irgendwie bleibt einem das Lachen dann auch irgendwie so ein bisschen im Halse stecken, weil ich habe da nochmal geguckt, der letzte Jahresbericht des WIDEM-Instituts haben wir früher öfters hier gehabt, ne? So ein bisschen, die gucken, welche Länder werden autokratischer, welche Länder werden demokratischer und wie entwickelt sich eigentlich die Welt so unterm Strich. Und der letzte Jahresbericht hat gezeigt, dass weltweit das Level der Demokratisierung auf einem so niedrigen Niveau ist wie zuletzt 1985.
Also 85 gab es den Ostblock noch, mehr muss man da eigentlich gar nicht wissen. Ne?
Genau, also die Demokratie, kann man auch anders ausdrücken, hat ein 50-Jahrestief.
So. Ja.
Und 72% der Weltbevölkerung leben unter einem autokratischen Regime. Und somit nur noch 28 in einer Demokratie.
Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn, ja. Und naja, und die demonstrieren jetzt natürlich tatsächlich auch einfach ihre Macht. Die haben Selbstbewusstsein. Die haben diese Überlegenheit auch ein Stück weit, vor allem auch militärisch, China zumindest, aber auch wirtschaftlich. Putin ist jetzt wieder wer. In diesem Club, Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, ist er absolut akzeptiert. Man kauft Öl von ihm, was wiederum sicherstellt, dass er seinen Krieg gegen die Ukraine noch lange weiterführen kann. Ja, das ist so ein bisschen das, was da passiert ist. Und was haben wir hier? Wir haben die Koalition der Willigen, wie es immer so schön genannt wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Name auf Emmanuel Macron zurückgeht, aber er hat wieder eingeladen. Und die haben sich getroffen. Das sind 35 Staaten, die Ukraine prinzipiell unterstützen. Und von diesen 35 Staaten haben sich jetzt gestern bei dem Treffen 26 verpflichtet, laut Aussagen von Macron, die Ukraine nach einem Friedensschluss auch mit Truppen in der Ukraine zu sichern, also zu stabilisieren. Wir wissen nicht sehr viel mehr. Das soll auch geheim bleiben, damit Russland gar nicht weiß, ne, was so die Pläne genau sind. Und welche, also ich weiß nicht mehr, welche 26 Staaten das genau sind. Man liest nur, Deutschland ist zurückhaltend, das kann ich schon mal sagen. Aber wer genau da was genau macht, ist einfach total unklar. Aber was klar ist, Russland hat schon gesagt, wir lehnen das ab. Oh. Ja, ist auch nichts Neues, ne? Also Truppen,
ich wollte gerade sagen, ja.
Truppen auf ukrainischem Boden, westliche Truppen auf ukrainischem Boden finden die natürlich nicht gut. Ich glaube, das ist auch gut, dass uns das jetzt vielleicht egal ist. Also wie auch immer, wann auch immer es irgendeinen Frieden gibt, wo ja Russland auch immer wieder sagt, nee, aber nicht unter diesen Bedingungen. Und nee, unter den Bedingungen dann auch.
Russland will keinen Frieden. Eben, ich weiß gar nicht, warum wir das noch diskutieren. Also
genau.
Das ist
deswegen ist es wichtig, dass eben die Europäer sagen, ja, du kannst das ja alles ablehnen, Wladimir, aber wir werden die Ukraine sichern. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, der Ukraine Sicherheitsgarantien tatsächlich auch zu geben. Und Details mögen fehlen und es dauert wahrscheinlich auch ewig lange. Interessant fand ich trotzdem, wie Oberst Markus Reisner das gestern bei ZDF heute live eingeordnet hat. Und deswegen habe ich ihn mal mitgebracht.
Und es war jahrzehntelang so, dass die großen Mächte quasi sich auf ein Mandat geeinigt haben, auch in einem Prozess, das Ergebnis in einer langwierigen Diskussion dann präsentiert haben. Und dieses Mandat hat dann bestimmt, was die Truppen dann in diesem Land, in diesem Konfliktgebiet tun dürfen. Beobachten sie auf der einen Seite zum Beispiel Chapter 6 Missionen oder intervenieren sie, trennen die Konfliktparteien und versuchen das Töten zu beenden, also Chapter 7, im Prinzip Friedensdurchsetzung. Und dieser Prozess fehlt jetzt zurzeit, weil der UN-Sicherheitsrat gelähmt ist. Also es gibt diese Diskussion nicht. Und damit stellt sich natürlich die Frage für jeden Soldaten, wenn ich als Soldat meinen Fuß in die Ukraine hineinsetze, welche Garantie habe ich, dass wenn ich angegriffen werde von den russischen Streitkräften, dass einerseits meine Streitkräfte versuchen, das zu verhindern, beziehungsweise dem etwas entgegensetzen. Und um das geht es im Kern der ganzen Debatte. Und darum, so leid es mir tut, drehen wir uns quasi hier im Kreis, weil wir haben natürlich auf der einen Seite, das kann man jetzt positiv erwähnen, durchaus eine gewisse Einigkeit auf europäischer Seite, dass man die Ukraine unterstützen möchte und dass es eine Koalition der Willigen gibt. Aber, und da sind wir jetzt wieder bei den militärischen Fähigkeiten, denn es reicht also nicht, jetzt einfach Soldaten mit Panzern in die Ukraine zu schicken, sondern da braucht es eine ganze Bandbreite von unterschiedlichsten Fähigkeiten. Mark Rutte, wie gesagt, hat vor kurzem wieder erwähnt, dass Russland in der Lage ist, in wenigen Minuten Europa anzugreifen. Umso kürzer wird die Zeit, wenn diese Truppen in der Westukraine stationiert sind. Und das sind die großen Herausforderungen, die es zu beantworten gibt. Und man spielt jetzt von Europa den Ball zurück an die USA und sagt, ja, wir sind bereit, wir wollen also Truppen schicken, aber was könnt ihr uns jetzt geben, damit wir quasi garantieren können, dass wenn unsere Soldaten in die Ukraine eintreten, sie geschützt werden. Und jetzt können wir alle gespannt sein, was der amerikanische Präsident uns dann zur Antwort gibt.
Ja, deprimierend, aber so ist es.
Naja, das wird ja trotzdem aber noch eventuell ganz interessant werden, weil Trump ja damit rechnen muss, dass er weder mit Putin noch mit Modi noch mit Xi irgendwas auf die Reihe bekommen wird und sich wird überlegen müssen, eventuell, und sich im Idealfall wird überlegen müssen, ob er sein antieuropäisches Gerumpel endlich mal einstellt und vielleicht auf den Pfad der Tugend zurückkehrt. Also da sehe ich dann schon irgendwie so ein bisschen eine Chance, aber ja, andererseits halt auch nicht, weil die sind halt völlig verrückt geworden, deine Staaten.
Mhm. Übrigens, kleine Randnotiz noch, es gab ein offenes Mikrofon, das aufgenommen hat, wie sich Putin und Xi darüber unterhalten haben, dass man ja heutzutage bis zu 150 Jahre alt werden kann.
Ja, das ist dasselbe Gelaber wie dieses, wir müssen zum Mars fliegen und so, das würde ich nicht ernst nehmen.
Naja, ich nehme das insofern ernst, dass ich mir vorstellen kann, dass die beiden sich das so vorstellen, dass sie 150 Jahre alt werden mit Organtransplantationen und was weiß ich. Das ist so die Perspektive, wie lange die zumindest denken, noch auf dieser Erde für uns da sein zu können.
Ja, aber das, wie gesagt, das halte ich für vollkommen Pillepalle. Zeig mir doch mal die 150-Jährigen. Also, weißt du, das ist halt das ist halt genauso wie irgendwelche Halbstarke sich an der Bushaltestelle über irgendwelche schnellen Autos unterhalten, die sie nie in ihrem Leben werden fahren können. Auf dem Niveau ordne ich das ein. Also ich kann sowas auch echt nicht mehr ernst nehmen dann. Hier, internationales, Mercosur. Mercosur ist ein Bündnis, ein Wirtschaftsbündnis, politisches Bündnis von ein paar südamerikanischen Staaten. Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, eigentlich auch Venezuela, aber Venezuela hat ein bisschen Demokratiedefizite dieser Tage und ist darum suspendiert vom Mercosur. Und seit 25 Jahren verhandelt die EU mit Mercosur über ein Handelsabkommen zwischen Mercosur und Europäischer Union. Da geht es dann um so Sachen wie immer bei Handelsabkommen. Zölle weitgehend abschaffen, bessere Zugang zu beiden Märkten. Also für unsere Industrie wäre das gut, da verkaufen zu können, leichter verkaufen zu können. Für die Mercosur-Landwirtschaft wäre es einfacher, in der EU verkaufen zu können. Besseren Zugang zu Dienstleistungen, nachhaltige Entwicklung, Klima, Umweltschutz, was alles in so einem riesigen Abkommen drinsteht. Kritik gibt es an diesem EU-Mercosur-Abkommen natürlich auch, vor allen Dingen von Umweltverbänden, denen reicht's nicht. Den reicht es ja nie, glücklicherweise, sonst hätten wir eine viel hässlichere Welt. Die EU-Landwirtschaft findet es natürlich doof, weil die haben Angst vor Wettbewerbsnachteilen, weil Mercosur natürlich billiger produzieren kann und nicht so hohe Standards einhalten würden wie wir. Denke ich dann auch mal, was denn eigentlich mit dem Nitrat dieser Tage? Aber ja, die Verhandlungen sind nicht transparent genug gewesen und was auch immer da alles, es fehlt ein Sanktionsmechanismus, ist auch so ein Problem. Also im Grunde kann am Ende jeder machen, was er will. Wer sich freut, ist die Autoindustrie hier bei uns und die Lebensmittelhersteller, weil Verbrennerschnaps und Schoki scheinen die da unten ganz gerne von uns zu kaufen und wenn es billiger wird, verkaufen wir davon mehr. Wie gesagt, seit 25 Jahren haben sich die Köpfe wahlweise heiß geredet oder eingeschlagen. Teilweise waren die Verhandlungen auch ausgesetzt. Und das ist ganz schrecklich. Wer will, guckt sich die Timeline mal an. Es ist ein bisschen ein Trauerspiel. Als plötzlich die EU-Kommission die Vertragstexte ratifiziert hat, und zwar letzten Mittwoch. Das heißt, die Verträge gehen jetzt ans EU-Parlament und in die EU-Mitgliedstaaten. Die müssen das dann auch alles ratifizieren, damit das dann alles Gesetz werden kann. Was mich mal wieder irre macht, weil ich möchte bitte, dass die Europäische Union das alleine entscheiden kann, die Nationalstaaten bitte die Fresse halten, weil das immer alles elend lange dauert und selten im Sinne der Europäischen Union diskutiert wird, sondern immer nur im Sinne der nationalen Interessen und das geht mir einfach um Geist. Immerhin, die Hoffnung ist groß, dass es trotzdem bis Ende dieses Jahres über die Bühne geht und die EU-Kommission geht davon aus, also wünscht sich, dass dieses Abkommen macht, dass die Europäische Union ein Drittel mehr nach Mercosur exportieren kann, damit 500.000 Jobs bei uns gesichert werden können. Mhm. Weil immerhin ist das ein riesiger Freihandelsraum mit über 700 Millionen Menschen. Und dann steht in praktisch jeder Meldung, damit entstünde der größte Freihandelsraum der Welt. Mhm. Habe ich gedacht, hä? Wie? Weil also RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, das ist drüben in Asien, das sind halt 2 Milliarden Leute.
Ja, eben.
Ja, und selbst wenn EU und Mercosur zusammengehen, hat RCEP immer noch eine weit größere Wirtschaftsleistung, ein Drittel mehr Wirtschaftsleistung, als EU und Mercosur zusammen haben. Hm. Aber wenn man lange genug rumgoogelt und sucht und guckt und sonst wie, dann kommt man dahinter, was gemeint sein könnte. Und zwar einerseits, wenn man sich die Integration dieser Wirtschaftsräume anguckt, also wie weit stehen die Türen für alle an diesem Wirtschaftsraum Beteiligten offen, dann kommt das eher hin, weil RCEP überwiegend Zölle regelt, sich aber nicht wirklich kümmert um die, hast du auch schon mal gehört bestimmt, die nicht tarifären Handelshemmnisse. Das ist sowas wie Produktsicherheit und solche Sachen.
Ah, okay.
Ja, also du kannst keinen Tesla Cybertruck hier einfach so zulassen, weil ist halt eine unsichere Dreckskarre, so. Aber hat halt jetzt nichts mit Zöllen zu tun. Und das halte ich für umso plausibler, wenn man die Landfläche addiert, dann kommt man zum Größten.
Ja? Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, dass sie das gemacht haben.
Genau, 16 Millionen Quadratkilometer wären das dann. Wenn ich so, dieser beieinander abschreibende Alltagsjournalismus, wie ich den so kennengelernt habe, scheint mir tatsächlich, boah geil, wir haben am meisten Land von allen, voilà, die wahrscheinlichste Begründung für den größten Freihandelsraum zu sein.
Na, Raum halt sehr wörtlich genommen.
Genau, einfach. Und gleichzeitig aber auch die bescheuertste Begründung, ja, weil dem Freihandel ist echt Schnurz, auf wie viel Fläche er stattfindet. Hauptsache, da wohnen genug Leute. Und dann, da kommt dann die Formulierung, ich bin wieder bei meinem Lieblingsthema Medienkritik, da kommt dann halt die Formulierung, damit entstünde der größte Freihandelsraum der Welt mit 720 Millionen Menschen. Wenn ihr das so formuliert, dann bezieht ihr das auf die Menge Leute, die da wohnen und nicht auf die Menge Land, auf der diese Leute wohnen. Das, naja, was reg ich mich auf, ne? Wer sich jetzt übrigens fragt, wie viel sind 16 Millionen Quadratkilometer denn eigentlich? Ne, so im Vergleich. Afrika ist doppelt so groß, hat 30 Millionen. Die USA haben 10 Millionen, die sind relativ klein, genauso wie China. China und die USA sind ungefähr gleich groß. Russland hat 17 Millionen, wäre also theoretisch vergleichbar mit EU-Mercosur. Aber in Russland wohnt halt kaum jemand und die produzieren halt auch so gut wie nichts. Von daher, was will man da vergleichen?
Wir bleiben im Ausland und es geht um Israel. Und eigentlich mag ich ja nichts zum Thema Israel sagen, weil egal was man sagt, es gibt aufs Maul. Aber zwei Dinge wollte ich diese Woche dann doch mal aufgreifen. Und das eine ist das Thema der neueste Vorschlag einer Waffenruhe. Das schwebt schon ein bisschen länger rum. Also ich glaube, am 18. August habe ich das erste Mal im Guardian davon gelesen und habe gedacht, naja, warten wir mal, was Israel sagt. Der Vorschlag kommt von Katar und Ägypten. Das ist total üblich, weil das sind da einfach die Vermittler in der Region, die vermitteln zwischen Hamas und der israelischen Regierung. Und die Hamas hatte den Vorschlag schon akzeptiert. Drin stand, dass es eine Waffenruhe von 60 Tagen geben soll. Also soll die Gewalt soll für 60 Tage laut diesem Vorschlag stoppen. Dafür würde die Hamas die Hälfte der noch lebenden Geiseln freilassen. Wie gesagt, lag am 18. August vor, dann hat man lange nichts davon gehört. Ich habe aber nicht vergessen, immer mal wieder hinzuschauen. Aber Israels Regierung hatte es auch dann erst gar nicht auf dem, die haben ja dieses Sicherheitskabinett und es tagt immer wieder und es war irgendwie nie auf der Tagesordnung. Jetzt haben sie aber doch was dazu gesagt, nämlich, dass sie diesen Deal nicht annehmen werden. Und das, obwohl vor ein paar Tagen bekannt geworden ist, das schrieb die New York Times, dass die Hamas sogar angeboten hat, alle Geiseln freizulassen. Und das war eigentlich bisher immer das Argument Israels zu sagen, wir machen keinen Deal, wo nicht alle Geiseln freigelassen werden. Entweder alle Geiseln oder kein Deal. Aber hat die Hamas jetzt angeboten, es zu machen. Und was bleibt da noch übrig für Israel als Begründung, warum sie es ablehnen? Ja, man muss einfach unredliche Absichten unterstellen und sagen, ja, das ist jetzt nur ein Spin.
Ja, ja, aber war uns das nicht vorher eigentlich auch schon klar? Oder haben wir nicht wenigstens...
Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall darauf gewartet, mit welcher Begründung sie es ablehnen. Genau. Ja. Und das ist
also ich habe mich immer gewundert, dass die Hamas so blöde ist, dieses Ding nicht Israel, also mit der Nummer nicht Israel vorzuführen. Wir lassen sofort alle Geiseln frei. Ja.
Genau,
und zwar eine Stunde, nachdem ihr aufhört zu schießen oder irgendwie sowas. Ich kenne die Verhältnisse da nicht. Also ich weiß nicht, wie man das formulieren könnte. Und dass sie das nicht wirklich gemacht haben, das hat mich immer ein bisschen gewundert. Aber dass es Israel da noch großartig um die Geiseln geht, das kaufe ich denen auch nicht ab.
Eben, das ist tatsächlich
also schon lange nicht mehr.
Sehr lange nicht mehr. Und einer der Gründe, warum ich immer denke, das ist alles nur eine vorgeschobene Begründung gewesen mit diesem Jahr, entweder alle Geiseln oder gar nicht. Und es gab ja auch im Frühjahr schon mal ein Deal. Und es gab ja schon mal eine Waffenruhe, die dann im Grunde an Israel gescheitert ist. Also die Hamas hat sich an alles gehalten, was vereinbart worden war. Und dann hat Israel sich mit auch sehr fadenscheinigen Begründungen, aber eben auch diesem Jahr, also entweder alle Geiseln oder keine, einseitig da wieder rausgezogen. Und es gibt, und das hat auch diese Woche die Runde gemacht, und zwar am Wochenende von der Washington Post veröffentlicht, offenbar einen Plan, der im Weißen Haus zirkuliert, wo die Idee ist, wir bauen so eine Art Singapur dahin, wo Gaza jetzt war.
Auch so ein Schwachsinn, das wird nie passieren.
Ja, das wird nie passieren. Weiß ich nicht. Es hat auf jeden Fall ziemlich viele Fans,
diese Gaza,
sagen wir es mal so.
Ja, Tony Blair Riviera und so. Aber wenn du da die Gaza Riviera hinbaust, ja, dann baust du das in der Geschichte wesentlichste anschlagsrelevante Ziel für jeden beliebigen Terroristen auf dem Planeten. Und das wissen die auch.
Es haben sich immerhin schon 1000 israelische Familien registriert, die da gerne leben würden.
Ja, es haben sich auch jede Menge Leute registriert, die gerne bei Elon Musks erster Mars-Mission dabei
das
sein
stimmt.
würden.
Das stimmt.
Entschuldigung, ich bin heute irgendwie so ein bisschen auf Krawall gebürstet.
Ist voll okay.
So, Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Du kannst da nicht sowas hinbauen. Das wird sofort angezündet. Du kriegst das überhaupt nicht gesichert. Wie soll denn das gehen? Also höchstens unter global diktatorischen, wie nennt man das denn, Umständen oder sowas. Also und selbst das nicht.
Lustigerweise will ja die USA das auch dann verwalten, treuhänderisch, mindestens 10 Jahre. Aber es gibt tatsächlich Fans davon, nicht nur Tony Blair, sondern auch in der israelischen Regierung. Bezalel Smotrich, das ist der Finanzminister, ist da auf jeden Fall einer, der am liebsten alle BewohnerInnen von Gaza umsiedeln würde, um dann was auch immer da zu machen. Also die Riviera ist eine Idee von vielen. Auch der Verteidigungsminister Katz möchte gern die Leute umsiedeln. Das heißt, Kabinettsmitglieder, und die sind ja Teil der Regierung, der Netanyahu-Regierung, finden das eigentlich ganz gut. Und das sind halt Rechtsextreme, muss man einfach so sagen. Das sind wirklich Rechtsextreme letztendlich. Die wollen ja auch im Grunde die Demokratie abschaffen in Israel. Und das Problem ist, Netanyahu sagt immer, nein, ich will das nicht. Und selbst wenn er das so meint, selbst, also wenn das wirklich so ist, er will das nicht, ne? Es ist nicht sein Plan, muss er Kröten schlucken, damit diese Regierung stabil bleibt. Weil wenn diese Regierung endet, endet im Zweifel seine Macht. Ich hatte es letzte Woche schon erzählt, es war über 1 Million Menschen in Israel auf der Straße gegen die Regierung, damit der Krieg beendet wird. Die sind also auch eigentlich dafür. Und eigentlich sind alle dafür, dass dieser Krieg aufhört. Es gab Anfang August so eine Gruppe von 600 pensionierten israelischen Sicherheitsbeamten. So kann man sagen, ja gut, das sind vielleicht 600 Lungenärzte, ja, die einfach keine Ahnung haben. Aber die haben alle gesagt, nach unserer Einschätzung stellt die Hamas keine strategische Bedrohung mehr für Israel dar.
Oh, das ist aber interessant.
Und haben Trump aufgefordert, das war ein Brief an Donald Trump, der wiederum Netanyahu quasi überzeugen sollte, haben Trump aufgefordert, beenden Sie den Krieg, geben Sie die Geiseln frei, beenden Sie das Leid. Zitat Ende.
Aber ist nicht davon auszugehen, dass die Kombination aus Hamas, vor allen Dingen auch die letzten Jahre und Jahrzehnte Hamas und eine dramatisch eingeschüchterte, ich nenne es mal Zivilbevölkerung, also unter den Arabern, also die Gaza-Araber, das ist das nicht per se schon eine strategische Bedrohung?
Weiß ich nicht. Also,
haben die sich da nicht die nächsten Terroristen längst gezüchtet?
Das ist immer diese eine Theorie. Ich weiß nicht, ob es nicht eine viel größere Sehnsucht nach Frieden gibt unter diesen Menschen. Dass die einfach leben wollen und in Sicherheit sein wollen. Ja, wir können sie nicht fragen. Apropos keine Ahnung, also die Top-Genozid-Experten der Welt, ne? Die sind ja diese Woche überall in den Headlines gewesen. Top Genocide Scholars say it's genocide.
Also, ist das nicht einfach nur irgendein Verein gewesen, wo du gegen $150 Beitrag Mitglied werden kannst und dann dazugehörst und Genozidexperte behaupten kannst?
Exakt. Also ich hab mir zwei Sachen angeschaut. Es gibt eben diese Organisation, International Organization of Genocide Scholars. Die haben eine Resolution veröffentlicht und man muss sagen, die begründen das mit Fakten. Also ich habe mir einfach diesen Originaltext angeschaut und das ist durchaus sauber dargelegt. So, jetzt kommt das Aber und das ist genau das, was du sagst. Verabschiedet werden solche Resolutionen, indem 2/3 der Mitglieder zustimmen. Und Mitglieder konnten bis vor kurzem alle werden, die einfach diesen Mitgliedsbeitrag zahlen. Also es ist völlig egal, was du tatsächlich bist. Deswegen finde ich es sehr bemerkenswert. Also,
das ist so Verein deutsche Sprache, ne? Sowas.
Genau. Also du konntest einfach Mitglied werden. Wenn du bereit bist, Geld zu zahlen, bist du Mitglied. Und dann gehörst du im Zweifel zu diesen 2/3, die solche Resolutionen verabschieden können. Und interessant finde ich dann eben, wie international vom Guardian über BBC, aber auch bei uns, alle gesagt haben, Top-Genozid-Forscher sagen, es ist Genozid.
Hast du rausfinden können, von wem das kam, also wo sie ursprünglich abgeschrieben haben?
Ich vermute irgendwelche Nachrichtenagenturen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Und witzig ist jetzt, dass sie tatsächlich, also die International Organization of Genocide Scholars, haben die Mitgliedsaufnahme gestoppt, also sie haben einen Aufnahmestopp, weil sie sagen, nachdem sie die Resolution veröffentlicht hatten, hätte es so einen hohen Andrang gegeben, Mitglied zu werden. Die Frage ist halt, wer ist vorher alles Mitglied geworden? Ne? Insofern
naja,
muss man das ein bisschen in Frage stellen.
Darum sagte ich ja Verein Deutsche Sprache. Also weil im Namen des Vereins Deutsche Sprache wird auch unfassbar viel dummes Zeug erzählt. Und die gerieren sich ja auch immer ganz gerne so, als wären sie irgendwie die Präzeptoren der deutschen Linguistik oder irgendwie sowas. Dabei sind da halt auch irgendwie Kreti und Pleti da drin und das hat halt überhaupt nichts mit einer Vereinigung von WissenschaftlerInnen zu tun, weil die wären dann eher aus so einem universitären Kontext gekommen oder irgendwie sowas. Also es ist also
ja
alles.
Naja, also die Frage ist ja, wie gesagt, das andere ist, dass ich mir diese Resolution angeschaut habe und denke, ja okay, es ist jetzt nichts total Abwegiges, was da drin steht. So. Und trotzdem müssten kompetente Medien, bevor sie so eine Headline schreiben, Top Genocide Scholars, ne, müssten sich die Liste der Mitglieder angucken, um zu sagen, sind es wirklich Top Genocide Scholars oder sind das einfach irgendwelche Leute? So.
Ja, das ist.
Das ist eigentlich der Fehler. Aber es passt halt gut ins Bild aktuell, ja. Also du sagst ja auch immer, wenn es watschelt wie eine Ente und wie eine Ente, dann So viel zu Israel und fand ich beides bemerkenswert.
Emmanuel Macron ist ja mittlerweile, haben wir diese Woche erfahren, unerwünschte Person in Israel. Unter anderem, weil er gesagt hat, wir erkennen jetzt Palästina als Staat an. Ich würde ihn jetzt nicht für unerwünscht erklären, sondern für bekloppt, aber ist auch nur meine Meinung. In Frankreich jedenfalls hat er auch ein Problem. Frankreich ist ordentlich verschuldet, und zwar mit 114% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist fast doppelt so viel wie wir. Also Deutschland liegt bei 63-64%. Und je höher die Schulden sind, desto blöder fürs Land, weil du immer mehr von deinen Staatseinnahmen für die Zinsen ausgeben musst. Das führt dann am Ende dazu, dass deine Geldgeber dir weniger vertrauen, darum höhere Zinsen verlangen, sodass du wieder weniger Geld für den normalen Betrieb des Staates hast und sowas. Und jetzt hat Frankreichs Ministerpräsident Bayrou einen Staatshaushalt vorgelegt, in dem 44 Milliarden Euro eingespart werden sollen. Dessen Plan ist die Neuverschuldung, also nur die neu aufgenommenen Kredite, nicht die, die schon laufen, die Neuverschuldung bis nächstes Jahr auf 3% zu drücken, was ja eigentlich EU-Vereinbarung ist, aber was Deutschland ja, glaube ich, im ersten Jahr damals schon nach dieser Vereinbarung gerissen hat. Unter anderem will er zwei Feiertage streichen lassen, um die Produktivität zu erhöhen und die Arbeitszeit auszudehnen. Sie haben ernsthaft diskutiert über Ostermontag. Ich weiß gar nicht, was die Katholiken dazu gesagt haben. Nullrunde bei Sozialleistungen und Renten, Stellenabbau im öffentlichen Dienst. Interessant ist, sie wollen unproduktive Behörden abschaffen. Was ich echt interessant finde. Und ich habe nicht finden können, was genau sie damit meinen. Also was der Maßstab für die Produktivität einer Behörde ist. Weil ich finde ja immer, Behörden sollten gar nicht produktiv sein. Behörden sind dazu da, den ganzen Laden im Hintergrund am Laufen zu halten. Weißt du? Und ich finde so produktiv, finde ich dann einen schwierigen Begriff. Naja, gleichzeitig wollen sie dann allerdings auch die Militärausgaben erhöhen. Also da sind dann sehr viele dagegen. Kannst du dir ausrechnen, wer dagegen ist. Bayrou hat im Parlament dummerweise keine Mehrheiten, um diesen Haushalt einfach durchzudrücken. Und darum wird er am Montag, jetzt am 8. September, die Vertrauensfrage stellen. Gleichzeitig gibt es eine eher obskure Ankündigung, die im Internet ventiliert wird. Und die lautet, bloquons tout, lasst uns alles blockieren. Und zwar am Mittwoch, dem 10.9., also nächste Woche Mittwoch. Es ist nicht ganz klar, woher dieser
Generalstreik aufkommt. Oder was?
Ja, nee, Generalstreik ist ja, es ist nicht so. Also Generalstreik ist unter Einbeziehung der Gewerkschaften.
Ja.
Stimmt. Und die Gewerkschaften sind da aber nicht so richtig dran beteiligt. Also einzelne Gewerkschaften sagen, nö, finden wir eine gute Idee, aber beteiligen sich nicht am Aufruf und sowas. Das kann daran liegen, dass die Gewerkschaften selber zum Aktionstag aufgerufen haben. Und zwar in 2 Wochen. Also vielleicht haben sie einfach nur Schiss, dass sie ihre eigene Veranstaltung kannibalisieren oder irgendwie sowas.
Verstehe.
Aber es ist halt so schwierig. Also es ist halt irgendein Aufruf, der wabert so rum. Es gibt Hinweise darauf, dass der von der extremen Rechten kommt, aber man weiß es nicht. Also es ist nicht wirklich klar, woher das kommt. Noch weniger klar ist, ob dem Leute überhaupt folgen werden, wie viele dem überhaupt folgen werden. Wir hatten ja auch schon mal so Kaufnix-Tag und so einen Quark, wo auch keiner mitgemacht hat hier bei uns. Was aber klar ist, ist, das Establishment ist echt nervös, weil denen stecken immer noch die Gelbwesten in ihren politischen Knochen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ja meine Güte, ey, wie lange ist das denn eigentlich her? Und das ist echt interessant, das ist 7 Jahre her mit den Gelbwesten. Und das fühlt sich an wie gestern.
Ja.
Und ich finde, das ist ein echt krasser Hinweis darauf, wie mächtig diese Bewegung war. Also was die für einen Bums hatten letztendlich auch so in der Wahrnehmung und sowas. Weil, ich meine so, Klimaproteste von vor einem Jahr, die haben wir jetzt schon wieder vergessen. Ja, was ich eigentlich nur sagen wollte ist, Augen auf Frankreich. Am Montag wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der französische Premierminister abgewählt. Dann tritt das ganze Kabinett zurück und das ist Regierungskrise, weil in Frankreich kein Lager eine stabile Mehrheit zusammenzubekommen scheint. Es kann also sein, dass wir in Frankreich ja demnächst wieder Neuwahlen sehen. Oder vielleicht tritt Macron auch noch zurück. Keine Ahnung. Und wie gesagt, ob Frankreich am Mittwoch lahm liegt, ist unsicher. Eben weil die Gewerkschaften scheinen nicht dabei zu sein.
Ja, krass. Ich fand, es gab einen sehr schönen Kommentar in Guardian zu dem ganzen Thema Frankreich und dieser Krise da jetzt schon wieder. Mhm. Und der Kommentator hatte einen guten Gedanken, fand ich, weil man guckt darüber und man denkt ja irgendwie so, aha, die haben die gleichen Probleme wie wir. Und er sagt, ja, es ist eigentlich ein EU-weites Ding und eigentlich, da geht es dann ja auch um die Frage, ne, brauchen wir vielleicht eine Vermögenssteuer, sollten Reiche irgendwie mehr besteuert werden, tax the rich und so weiter, ist ja ein EU-weites Thema. Und er sagt, nicht nur Frankreich braucht eine Vermögenssteuer, sondern die EU braucht sie. Nicht nur die französische Raumfahrtagentur braucht mehr Geld, sondern auch die Europäische Weltraumorganisation. Mhm. Und nicht nur Frankreich sollte mehr in grüne Energien investieren, sondern die EU als Ganzes braucht Energieunabhängigkeit durch erneuerbare Energien. Zitat Ende. Und ich fand es so schön, weil ich dachte, ja verdammt, wir gucken immer nur auf unseren Nationalscheiß, anstatt mal zu fragen, wir brauchen doch alle dasselbe. Warum machen wir es nicht gemeinsam? Sind wir nicht viel stärker und viel effektiver und besser, wenn wir es gemeinsam auf die Beine stellen?
Ja, im Prinzip ja, aber wir haben uns halt eine Ordnung gegeben, ja, insbesondere eine Wirtschaftsordnung, die gerne sich an Schwächeren abarbeitet, wo gerne so Strohmänner aufgebaut werden. Ich verstehe es ja selber auch nicht. Also, weil es ist ja nicht so, dass wir, sagt man immer so schön, es ist ja nicht so, dass wir ein Informationsdefizit haben. Wir wissen ja, was wir tun müssen. Wir wissen ganz genau, wo wir hinwollen. Ja. Und wir wissen vor allen Dingen auch ganz genau, dass wir mit den alten Rezepten, die da immer wieder aufgewärmt werden, alle 20 Jahre, nicht dahin kommen. Ja. Aber was das genau ist, was die Menschen letztendlich gegen ihre eigenen Interessen dann auch Wahlentscheidungen treffen lässt. Ich gebe auf, das verstehen zu wollen, ganz ehrlich. Das ist mir nicht, ist mir schleierhaft. Es ist mir wirklich schleierhaft. Also solange solche Kulturkämpfe funktionieren, solange solche Strohmänner hingestellt werden, wie jetzt diese ganzen, die Leistungsverweigerer und so, solange das funktioniert, werden wir überhaupt niemals in die Lage kommen, über echte Lösungen zu diskutieren, weil der weit überwiegende Teil der Gesellschaft sich einfach der Erkenntnis darüber verweigert, was denn das Problem ist, das es zu lösen gibt.
Ja, voll. Es ist letztendlich eine Bildungsmisere. Kleiner Hinweis, nächste Woche Wind und Wurzeln, die neue Folge, behandelt genau das Thema.
Okay.
Das ist genau auch eins unserer Themen, weil ich glaube auch, man kann diese Kulturkampf, also dass Kulturkämpfe überhaupt funktionieren und die Leute nicht sagen, du lebst anders, du denkst anders, du isst was anderes. Ja, ist doch okay, ist doch egal, ist ja nicht wichtig.
Das ist es ja auch. Also wenn du in deiner unmittelbaren Nachbarschaft, also wenn du von Mitmensch zu Mitmensch über solche Dinge redest, dann ist das ja auch immer okay. Aber es wird halt ein unglaublicher ökonomischer, politischer und medialer Aufwand getrieben, daraus jeweils eine moralische Panik werden zu lassen.
Das stimmt.
Und das verfängt bei den Leuten.
Aber dass es verfängt, fängt natürlich auch da an, wo ich als Teenager vegetarisch esse und meine Tante mich auffordert, mich dafür zu rechtfertigen.
Ja, aber das ist auch 20 Jahre her, ne?
Ich glaube, das war heute noch genauso.
Okay. Aber also, das ist ja, also natürlich, der Mensch fürchtet Veränderungen, das ist ja immer so.
Der fürchtet das andere. Er muss sich ja nicht mehr verändern. Ich sage ja nicht, warum isst denn du Fleisch, hör mal auf, Fleisch zu essen, sondern ich sage nur, ich esse kein Fleisch.
Naja, das bei dem Fleisch und der pflanzlichen Ernährung, da kommen ja noch andere Sachen mit rein. Also jeder und jede,
die Fleisch isst,
weiß ganz genau, dass sie da was Falsches tun.
Da glaube ich nicht.
Doch, da bin ich fest von überzeugt. Die wissen ganz genau, was das für Konsequenzen hat, dass das weder gesund ist, noch für die Umwelt gut, noch für den ganzen Planeten gut. Und vor allen Dingen, dass es unnötig ist. Vor allen Dingen diese Mengen, das hat mittlerweile, glaube ich, der letzte Begriff. Also das steht ja sogar in diesen Zeitungen mit den großen Buchstaben teilweise drin. Also glaube ich schon, dass ich es vergessen habe. Das ist ja immer, wenn du machst irgendwas, was so, also, ne, du hast ein bestimmtes Verhalten, an das hast du dich gewöhnt, das stellst du überhaupt nicht in Frage. Das ist das, was die Psychologie die Comfortzone nennt. Und da kommt jemand und erschüttert deine Comfortzone. Und dagegen wehrst du dich natürlich. Ich kann das nachvollziehen. Aber auch da könnte man ja dann auch die politische, die unternehmerische, die mediale Kommunikation dahingehend drehen, dass man sagt, so pass mal auf, Leute, das ist alles nicht so schlimm. Ja, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht
wird. Ja, genau.
So, ne? Also, dass man die Leute halt einfach mitnimmt, dass man die Leute, ja genau, entspannt. Dass man sagt, ja, die Katrin, die isst jetzt kein Fleisch mehr. Das heißt aber nicht, dass du damit aufhören musst, Fleisch zu essen.
Es wird nur teurer.
Punkt. Ja, meinetwegen. Ja, aber ist es ja auch nicht geworden über die letzten 20 Jahre. Ne? Also das ist irgendwie, ja.
Ja, vielleicht schauen wir doch nochmal über den Tellerrand, denn interkulturelle Kompetenz zu fördern, ist ja auch unser Auftrag hier. Und zwar nach Sambia. In Sambia gab es im März eine Naturkatastrophe, ausgelöst durch eine Kupfermine. Und diese Woche hat AP gemeldet, dass die chinesische Betreiberfirma dieser Mine versucht hat, das Ausmaß der Katastrophe zu vertuschen. So, und an dieser Geschichte sind sehr viele Dinge interessant. Da geht es um Rohstoffe, es geht aber auch um China und was die da eigentlich machen auf dem afrikanischen Kontinent. Und ich würde sagen, wir hören uns mal an, wie Sham diese ganze Sache einordnet.
Ja, im Februar, vor circa 6 Monaten, mittlerweile mehr als 6 Monaten, ist in Sambia etwas passiert, das hier kaum Schlagzeilen tatsächlich gemacht hat. Dort aber das Leben von Millionen Menschen verändert hat, nämlich in der Nähe von Kitwe, das ist die zweitgrößte Stadt des Landes, einer Stadt mit 700.000 Einwohnern, da ist ein Damm gebrochen. Ein Damm einer Kupfermine. Und 1,5 Millionen Tonnen giftiger Schlamm sind in die Umwelt gelangt. 30 Mal mehr, als die Betreiberfirma tatsächlich damals zugegeben hat. Der Schlamm war kein harmloser Dreck, sondern ein ganzes Cocktail aus Cyanid, Schwermetallen wie Blei, Cadmium, Chrom. Und das alles gelangte in den Fluss Kafue. Und Kafue, das ist nicht nur irgendein Fluss, sondern ein wirklich sehr wichtiger Fluss in Sambia. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung, ja, verlässt sich auf diesen Fluss wegen Trinkwasser, es bewässert die Felder und es bringt den Menschen natürlich auch Fische. Aber dieser Unfall war so, so groß, dass teilweise flussabwärts noch weiter Fische gestorben sind. Berichte sprachen von toten Tieren noch 100 Kilometer weiter unten. Und die offizielle Linie zu Beginn war, es seien Zehntausende Tonnen bzw. rund 50 Millionen Liter ausgetreten. Das klingt schon schlimm genug, ja? Und dann eben kamen dann diese neuen Daten von Drizit, die eben noch einen draufgesetzt haben, die gesagt haben, nein, das waren tatsächlich 1,5 Millionen Tonnen, also 30 Mal mehr, wie ihr zuerst eingeräumt hattet. Und wir haben so viel mehr Sachen gefunden im Fluss, Rückstände, giftige Rückstände, die in der Umwelt liegen, noch 900.000 Kubikmeter. Am Anfang hatte ja die Regierung auch sehr, sehr schnell reagiert, sehr schnell gekalkt, wörtlich Kalk aus dem Flugzeug und per Boot in den Fluss gekippt, um eben zu neutralisieren. Danach die Botschaft verkündet, die ganze Lage ist unter Kontrolle, die Wasserqualität hat sich jetzt wieder normalisiert, alles gut, Leute. Und parallel dazu hatte dann die US-Botschaft einige Monate später, also letzten Monat, ihr Personal aus der Gegend abgezogen mit der Begründung, es gebe weiterhin gesundheitsgefährdende Stoffe. Und der Regierung würden sie dann nicht sozusagen glauben, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber sie haben eben gesagt, wir ziehen unsere Leute ab. Es gibt immer noch sehr große Gesundheitsgefährdung hier, möglicherweise auch in der Luft. Und das war eben dann diese ganz große deutliche Diskrepanz. Die Regierung in Sambia hat den US-Hinweis tatsächlich eher ignoriert und als geopolitisch motiviert abgetan und beim Thema Trinkwasser Entwarnung gegeben oder wollte eben Entwarnung geben. Und dann kam eben dann dieser nächste Streit dazu, wo dann eben jetzt Drizit ganz aktuell sagt, sie hätten tausende Proben gezogen, die eben das wahre Ausmaß zeigen und die US-Botschaft habe da eher recht. Einen Tag vor Abgabe ihres Abschlussberichts hatte Sino Metals Leach Sambia, die Firma, die eben diese Kupfermine betreibt und die auch Drizit damit beauftragt hatte, eben diesen Bericht zu schreiben, hatte sie gekündigt. Die Firma hat dann eben von Vertragsverletzungen gesprochen und ja, der ganze Bericht oder der komplette Bericht ist immer noch nicht veröffentlicht. Sino Metals hat sich auch entschuldigt. Erste Ausgleichszahlungen sind auch schon angekündigt und eine Geldstrafe bezahlt, die im Verhältnis zu den Risiken natürlich sehr klein wirkt. Ja, es stehen auch Sammelklagen und Entschädigungsforderungen in dreistelliger Millionenhöhe im Raum. Und ja, und gleichzeitig aber auch arbeitet die Regierung mit neuen Gutachten und betont, dass die Lage immer noch kontrolliert sei. Beides kann einfach nicht gleichzeitig stimmen. Also entweder sind die Risiken von Grund auf gemindert oder sie sind das eben nicht. Und worum es hier eigentlich geht, es geht hier erstens natürlich um Verantwortung. Ein Damm bricht ja nicht aus, irgendwie aus Langeweile. Ja, wer hat geplant, wer hat geprüft, wer hat gewarnt, wer hat weggeschaut? Und zweitens auch, es geht hier vor allem auch um Transparenz. Ja, wenn ein unabhängiger Bericht kurz vor Schluss gestoppt wird, beziehungsweise überhaupt ein Bericht gerade gestoppt wird, muss man erklären, warum. Und drittens auch, es geht auch um die Gesundheit von Millionen von Menschen über Jahre hinweg, vielleicht sogar auch Jahrzehnte hinweg. Schwermetalle verschwinden nicht, sie wandern in Böden, in Pflanzen, in Körper. Und das ist eben nicht nur ein Problem von 2025, sondern eben für die nächsten Jahre. Und ja, der größere Hintergrund spielt auch rein. Also Sambia ist ja auch ein Top-Kupferproduzent. China investiert massiv, die USA und Europa tatsächlich auch, by the way. Kupfer ist schließlich auch Schlüssel für Stromnetze, für E-Mobilität. Ja, der Druck, schnell viel zu fördern, ist sehr, sehr hoch. Deshalb braucht es auch Standards, die eben nicht verhandelbar sind. Sonst eben zahlen Menschen so wie in Kitwe, ja, oder Menschen entlang des Kafue in Sambia den Preis für eben saubere Technologien in anderen Ländern.
Zurück nach Deutschland. Diese Woche hat der Koalitionsausschuss mal wieder getagt. Und damit wären wir dann auch wieder bei dem, was wir vor Scham schon bequatscht haben. Und sie haben festgelegt, wie die Regierung sich über die nächsten Monate schleppen will. Sie haben angekündigt Sozialreformen. Für die Bundesregierung ist das synonym mit Streichung von Leistungen. Insbesondere geht es jetzt gegen die Bürgergeldempfänger, weil Flüchtlinge sind gerade out. Und da ist selbst beim besten Willen kaum mehr zu holen als ein niedriger einstelliger Milliardenbetrag. Aber ist halt super, um davon abzulenken, dass ein Vielfaches des Geldes reinkommen würde, wenn man mal ordentlich gegen Steuerhinterziehung vorgehen würde, Steuervermeidung bekämpfen. Wir kennen das ja, die eine oder andere Steuer mal einführen oder erhöhen oder so.
Oder Cum-Cum beenden, war auch gerade wieder.
Solche Dinge, ja, das ist ja Steuervermeidung. Ne? Das zähle ich da rein.
Ja, Steuervermeidung ist es eigentlich nicht, aber egal.
Naja doch, das sind legale Schlupflöcher und die dienen halt der Steuervermeidung. Also, ja. Naja. Das ist halt auch wieder der Klassenkampf von oben, der sich da zeigt, ne? Weil wir dumm genug sind, gegeneinander zu kämpfen und nicht gegen die wirklich Mächtigen aufzustehen und uns da das Geld mal zu holen. Naja, die Bundesregierung schießt halt mal wieder auf den Sozialstaat. Wir, hat der Kanzler gesagt, hätten über unsere Verhältnisse gelebt und muss da jetzt ganz kräftig gestrichen werden, weil wir können uns das nicht mehr leisten. Behauptet die Regierung. Das ist natürlich gelogen, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Wir wollen uns das nicht mehr leisten, beziehungsweise die Regierung will sich das nicht mehr leisten. Und darum macht sie halt in der breiten Bevölkerung Stimmung gegen diese Sachen, damit die sich denkt, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Die Diskussion darüber, ob wir uns das leisten wollen, findet nicht statt, weil an deren Ende müsste notwendigerweise auch darüber diskutiert werden, die Staatseinnahmen zu erhöhen. Und das habe ich ja eben gesagt, ne? Steuern erhöhen, also die Reichen mal ein bisschen zur Kasse bitten und solche Sachen machen. Dass wir halt nicht im Interesse derjenigen, die genügend Geld haben, und es gibt nicht wenig Menschen in diesem Land, die genügend Geld haben. Ich meine nicht Reiche. Ja? Es gibt welche, denen geht's gut genug. Und an die kommst du dann halt nicht ran in solchen Diskussionen. Also geht's mal wieder gegen die Schwächsten. Es gibt noch eine Nullrunde beim Bürgergeld. Das heißt, nächstes Jahr gibt's wie dieses Jahr 563 € im Monat. Die Zeit hat man nachgerechnet, was das heißt, weil die Preise ja steigen gleichzeitig.
Ja,
ne?
Genau.
Stellt sich raus, inflationsbereinigt ist der Regelsatz innerhalb von 2 Jahren um 27 € gesunken. Davor gab es aber 2 kräftige Anpassungen. Du erinnerst dich, wo der Lindner noch so ausgerastet ist damals. Mhm. Und wenn du das alles zusammennimmst, sollten, wir haben es noch nicht, Ende 2026 sollte die Kaufkraft um 10 € höher sein als 2021. Das heißt, es bleibt stabil im Wesentlichen. Und das ist im Einklang mit dem Gesetz, das übersieht man immer ganz gerne. Der Regelsatz richtet sich nach drei Kategorien, und zwar Preisentwicklung, Lohnentwicklung und erwartete Inflation, also erwartete Preisentwicklung für die Zukunft. Und nach der letzten fetten Erhöhung sind die Preise nicht mehr so stark gestiegen, wie sie eigentlich erwartet hatten.
Ja.
Und darum erhöhen sie den Regelsatz jetzt nicht weiter. Also die Rechtfertigung funktioniert. Beim Bürgergeld ist also alles in Ordnung. Wenn man mal davon absieht, dass das echt wenig Geld ist, um in einem Land wie Deutschland über die Runden zu kommen. Aber das wäre dann halt auch eine andere Diskussion wieder.
Ja,
die genau. Taz hat einen schönen Artikel gehabt die Woche mit Mythen über den Sozialstaat. Also genau über die Sachen, die die Bundesregierung derzeit verbreiten lässt. Sowas wie, ist in seiner jetzigen Form nicht mehr finanzierbar, wie gesagt, ja. Ist nicht nur gelogen, sondern stimmt auch rechnerisch übrigens nicht. Also der ist nicht teurer geworden, der Sozialstaat. Ja. Genauso die Sozialausgaben steigen unkontrolliert, stimmt halt auch nicht. Weil der Trick, den die machen ist und auf den viel zu viele Menschen reinfallen, die argumentieren mit absoluten Zahlen. Weil natürlich steigen die. Ja, natürlich steigen die absoluten Zahlen, weil die Preise steigen ja auch, alles wird teurer. So.
Ja, genau.
Wenn du diese Zahlen aber in Bezug setzt, zum Staatshaushalt oder zum Bruttoinlandsprodukt, dann siehst du, dass zum Beispiel die Kosten fürs Bürgergeld in den letzten 10 Jahren, Achtung, gesunken sind.
Mhm.
Ja, und der Rest seit 25 Jahren im Wesentlichen auf demselben Niveau so rumdümpelt und sich befindet, mit mal ein bisschen 1% oder 0,5% mehr oder weniger.
Mhm.
Noch mehr so Sachen, also bevor ich das jetzt runter, also eine Reform des Bürgergelds spart viele Milliarden ein, eher nicht. Mit dem Bürgergeld lohnt sich Arbeit nicht mehr. Nein, stimmt nicht. Arbeit ist immer lohnenswerter als Bürgergeld zu beziehen. Das Problem ist, aber da schweife ich jetzt auch schon wieder zu weit ab, die sogenannte Transferentzugsrate, da hatte ich hier ja auch schon mal drüber gesprochen. Also man kann so eine Modellfamilie sich ausdenken.
Mhm.
Das ist eine vierköpfige Familie, 2 minderjährige Kinder, die lebt in München. Und ich glaube, für diese Modellfamilie macht es keinen Unterschied, ob sie, was war das? Die Woche noch in einem Interview gehört, kram ich noch raus. Und zwar war das, glaube ich, mit einem Peichel vom DIW ist der, glaube ich, oder? Vom IW. Ich kram es raus und tue es in die Shownotes.
Okay.
Du kannst halt diese Modellfamilie konstruieren und für diese Modellfamilie macht es tatsächlich keinen Unterschied, ob sie in München 3.500 brutto verdienen oder 5.500 brutto verdienen. Weil mit jedem Euro, den sie über diese 3.500 Euro Einkommen erzielen, fallen staatliche Leistungen weg. Und das ist ja enorm, also es ist ja völlig irre, was es alles gibt. Das, ne, Kindergeld, Wohngeld, Dingsbumsgeld, schieß mich tot Geld und leck mich am Arsch Geld. Ich weiß es nicht, was es ist. Aber das gibt
Wohngeld
ja mannigfaltig.
Auf jeden Fall und,
ja. Und das wird dann halt, das schmilzt dann ab und das ist halt die Transferentzugsrate. Darum ist es wirklich so, dass es sich für so eine Familie wahrscheinlich eher lohnt, dass einer voll arbeiten geht und der andere nicht. Und da dann irgendwie nur so einen Minijob macht oder sowas.
Aber das sind ja unintendierte Effekte. Also das ist ja auch...
Naja, ja, das sind tatsächlich, ja, die sind unintendiert, die Effekte. Also das liegt einfach daran, dass sie praktisch jede Legislatur sich nochmal irgendeine Wohltat ausgedacht haben. Oder irgendwie, das Wohltat ist ja auch übertrieben, aber sich irgendwie gedacht haben, da ist die Wohlfahrt noch nicht ganz in Ordnung, das bringen wir, da drehen wir hier nochmal dran, drehen da dran, den drehen da dran. Und auf einmal hast du dann irgendwie, keine Ahnung, 3 Dutzend Einzelleistungen, die sich gegenseitig dann auch irgendwie in die Quere kommen.
Und es
aber ist ganz nett zu lesen, diese Faktenchecks, die ich da gefunden habe, ist ganz schön. Also es ist alles nicht so schlimm, ist das eigentlich das Fazit. Alles, was die Bundesregierung über den Sozialstaat behauptet und was der Stammtisch nachplappert, ist nicht so schlimm, wie sie behaupten. Mehr noch, es ist eigentlich kein Problem. Es sei denn, man betrachtet es als Problem, überhaupt einen guten Sozialstaat zu haben.
Ja. Ich glaube auch, dass daher eher der Wind weht.
Ja, und wir sind sogar, wenn du die Industriestaaten anguckst, so quer durch die OECD, liegen wir auch im Mittelfeld mit unseren Sozialstaatsausgaben.
Mm.
Ist jetzt auch nicht so, dass das hier alles so überbordend wäre, ne? So wie damals das deutsche Steuerrecht ist das umfangreichste, was ja auch nie gestimmt hat, haben sie aber auch prima erzählt damals über die Jahre.
Kommen wir zu den guten Nachrichten. Ich habe 2 mitgebracht diese Woche und die eine ist aus dem Bereich Medizin und zwar die Uni Saarland hat eines dieser Nasensprays, von denen es in der heißen Phase der Corona-Pandemie damals hieß, das kann das Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 senken, haben die sich mal genau angeschaut und haben einfach, ich glaube 450 oder so Probanden genommen, die sie mit diesem Nasenspray behandelt haben und natürlich eine Kontrollgruppe, immer wichtig. Und sie sagen, 2,2% der Acelastin, das ist der Wirkstoff, um den es geht, Gruppe, hat sich im Beobachtungszeitraum mit SARS-CoV-2 infiziert. In der Kontrollgruppe, die das Placebo erhielt, war der Anteil mit 6,7% infizierter Personen 3-mal so hoch. Das Ganze wurde mit PCR-Test jeweils bestätigt, also Corona-Infektionen. Und neben dem Rückgang an Corona-Infektionen zeigten sich in der Acelastin-Gruppe auch weniger symptomatische SARS-CoV-2-Verläufe. Also eine insgesamt geringere Anzahl an nachgewiesenen Atemwegsinfektionen und überraschenderweise, und das finde ich dann noch das große Plus dabei, auch eine niedrigere Rate an Rhinovirus-Infektionen. Die Leute, also 227, die das Atelastin-Nasenspray bekommen hatten, haben zu 1,8% eine Rhinovirus-Infektion entwickelt und in der Kontrollgruppe lag der Anteil der Infizierten mit 6,3%, ähnlich hoch wie das bei SARS-CoV-2 auch war. Da habe ich gedacht, yay, also es schützt nicht nur vor Corona, es schützt auch noch vor Rhinoviren. Und dann Sandbatterien. Hast du schon mal von Sandbatterien gehört?
Silizium.
Nee, Sand. Sand.
Das ist ja Silizium.
Ja, nein, ja. Also, ist eine finnische Idee. Das hat mir unser Hörer Philipp per Mail geschickt. Danke, Philipp. Und es wird bestimmt gleich lustig, weil es folgen einige finnische Namen. Die Idee stammt von zwei finnischen Ingenieuren, Markku Ilönen und Tommy Eronen. Und funktioniert so, man baut einen riesigen Sandhaufen auf, erhitzt diesen Sandhaufen mit überschüssigem erneuerbaren Strom, das ist ja immer das Problem, wohin sollen wir mit dem Strom, auf um die 500 Grad Celsius und nutzt dann diese Hitze später, um Häuser, Fabriken oder Schwimmbäder zu heizen. Und tatsächlich bleibt dieser Sand wohl 3 Monate oder länger heiß, also es speichert tatsächlich diese Hitze. Die beiden haben eine Firma gegründet in der Stadt Kankaanpää.
Man wüsste ja gerne, wie die finnischen Ausspracheregeln sind. Ne?
Mhm. Ja. Wahrscheinlich auch so wie im Dänischen, ist alles völlig anders, als es sich schreibt. Naja, jedenfalls gibt es ja einen Prototypen aus 100 Tonnen Sand in so einem Silo-ähnlichen Gebäude. Haben sie da reingeschüttet, haben das erhitzt und die Frage ist, funktioniert's? Und sie sagen, ja, wir haben festgestellt, dass unser System noch mehr Potenzial hat, als wir eigentlich ursprünglich dachten. Das ist eine positive Überraschung. Und die sagen eben, wenn es jetzt einen großen Anstieg an verfügbarem Ökostrom gibt, dann wird sich das wahrscheinlich wirklich auch lohnen. Also dann könnte dieser Prototyp bald sie haben auch inzwischen eine Firma gegründet, in Produktion gehen. Und das ist dann so ein bisschen wie Fernwärme, funktioniert es dann. Fand ich cool. Zukunft, yay.
Wie aber... Ach so, die heizen den Sand auf.
Die heizen den Sand,
gerade noch genau. In meinem Kopf habe ich mich gerade gefragt, wie man Elektronen in Sand einbaut. Aber ja, natürlich.
Nö.
Weil Batterie ist da einfach der falsche Begriff. Ja,
ja, naja, Batterie auf eine Art schon, es speichert die Hitze dann. Es speichert eine Batterie für Hitze.
Also ein Wärmespeicher.
Ein Wärmespeicher. Ja, ein Wärmespeicher, das ist ein gutes Wort. Und damit kommen wir auch schon zum Limerick der Woche. Und das Thema der letzten Woche war Spirale.
Ja, da, also ich werde jetzt auch auf bis auf Weiteres keine Limerick-Themen mehr ankündigen, vorschlagen, weil das ist ja einer meiner größten medialen Misserfolge jetzt gerade hier.
Ja, wir haben ja unseren Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker, der zuverlässig jede Woche für uns dichtet und diese Woche hat er das gedichtet.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. In einer Spelunke in Wale versackte ne Abwärtsspirale. Ein Teufelskreis brachte ihr Whisky und lachte. Dann sprach er, sauf weiter, ich zahle.
Ja, ein Glück haben wir Jens Ohrenblicker und?
Barbara, lies du vor.
Nee, mach du.
Nee, ich will aber nicht.
Na gut. Ein Aufschrei bei Sicht der Spirale. Ich möchte lieber verfalle. Du musst mich nicht necken. Wem soll das denn schmecken? Fusilli e un fallimento totale.
Ja, find ich auch.
PS, sagt sie, dieser Limerick bildet nicht meine Meinung zu Fusilli oder Verfalle ab, aber wie Pumuckl schon wusste, was sich reimt, ist gut.
Aber er bildet halt meine Meinung zu Fusilli und Verfalle ab.
Ja.
Beides okay. Vollkommen überflüssige Kacknudeln.
Ey.
So, jetzt ist es raus.
Du möchtest keinen Themenvorschlag machen diese Woche.
Nee, ich kann nicht. Es wird ja da. Das
aber
ist
du
ja
hattest
nicht
auch schon richtig gute, weißt du noch?
Seine größten Erfolge. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
Na gut, was habe ich denn hier für Themen? Ich habe aber nur so ernste Themen.
Ich nicht. Nee, ich hatte ganz schöne Regierungskrise in Frankreich. Mhm. Politik und Medien, die den Sozialstaat kleinlügen.
Schnecken hatten wir schon.
Das ist ganz schrecklich.
Aber vielleicht wäre Dating. Weil es geht
Dating?
Ja auch, naja, weil die Schnecke sucht doch einen Partner, eine Partnerin.
Jetzt wird's aber, also das ist ja wirklich, also ist ja eine intellektuelle Wolte zu viel, oder? Also,
okay. Militärparaden habe ich noch?
Den Golf von Panama. Uh-huh. Es war einst ein Mann aus Panama.
Also Panama.
Panama.
Panama. Oh, wie schön ist Panama. Okay.
Panama.
Haben wir doch. Siehst du, hast du doch wieder ein Thema vorgestellt.
Nee, habe ich nicht.
Und wenn es scheiße läuft, wissen wir warum.
Ja, weil du es vorgeschlagen hast.
Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX schließt über 24.000 Punkten.
Dienstag.
Wall Street-Anleger nach Labor Day nervös. Die haben Angst vor Arbeit, habe ich mir gedacht.
Mittwoch.
Der Schwung erlahmt.
Donnerstag.
Erwartungsfrohe Wall Street.
Freitag.
Und was erwarten Sie? Freitag. DAX kann sich weiter stabilisieren.
Hm.
Das ist ein bisschen. Ich finde schön, Wall Street-Anleger nach Labor Day nervös. Oh shit, müssen wir jetzt arbeiten oder was? Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Meldung. Wobei ich glaube, dass das da nicht drin steht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hulverscheid. Hallo Nandor.
Hallo Kada.
Was gibt es denn, was du finden konntest in den vergangenen Stunden, was du gerne korrigieren würdest oder einfach auch ergänzen?
Ja, wir starten dem Sommer, der jetzt so langsam zu Ende gehen scheint. Das ist ja für uns Menschen immer so eine gefühlte Sache, wie lange man noch gerne Sommer hätte und was sich noch nach Sommer anfühlt. Ich hoffe, er bäumt sich nochmal auf, aber es ging bei euch ja unter anderem um die Frage, wie warm war denn jetzt dieser Sommer? Für Meteorologen ist der Sommer schon abgeschlossen, denn da ist es immer so, dass das von Juni bis August geht. Und Holger hatte ja erzählt von den Nordseetemperaturen, die extrem warm waren. Und du hast dann gesagt, wörtlich, habe ich mir einmal rausgeschrieben, es war auch wieder der heißeste Sommer. Ich glaube, das können wir schon festhalten. Und Holger hat dem zugestimmt. Und daran habe ich zu meckern, denn das ist knapp falsch bezogen auf diese Nordseetemperaturen. Demnach gehört der aktuelle Sommer zu den wärmsten drei seit Beginn der Messungen. Aber ich habe tatsächlich deine Aussage auch eher so verstanden, nämlich, dass du meinst allgemein, das Sommerwetter bzw. Klima sei so heiß wie noch nie gewesen, seit Beginn der Aufzeichnung natürlich immer. Und das ist aber definitiv nicht korrekt, denn der heißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnung war 2003. Damals lag die mittlere Tagestemperatur von Juni bis August bei 19,6 Grad. In diesem Sommer lag sie mit 18,3 Grad deutlich darunter. Da ist halt eben dieser Mix von zwischendurch mal auch einer kalten Woche eben natürlich für verantwortlich. Und insgesamt war der Sommer 2025 natürlich im Vergleich mit den Jahrzehnten vor dem Klimawandel durchschnittlich wärmer und trockener. Aber er ist jetzt nicht der wärmste oder auch nur zweitwärmste Sommer. Ich habe jetzt auf die Schnelle leider keine super schöne offizielle DVD-Liste mit allen nur den Sommertemperaturen gefunden. Wenn das jemand mal nachreichen mag in den Shownotes, wäre ich da auch dankbar für. Aber so wie du es gesagt hast, stimmt es leider nicht. Ob das jetzt die Sachlage verbessert, ist natürlich eine andere Frage.
Okay, ich weiß, woher es kommt.
Ja? Magst du es kurz sagen?
Und zwar habe ich es im Guardian gelesen, hab gedacht, der Guardian schreibt das für die ganze Welt, hab gerade schnell geguckt und das galt für UK.
Okay, und ich habe mich natürlich, weil es um die Nordsee ging, auf die Nordsee beziehungsweise dann noch Deutschland bezogen.
Ah, okay.
Und Kontext matters.
Ja. Da sind wir uns auf jeden Fall einig.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo der Kontext vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber nachdem ich so die diversen Zahlen irgendwie durchgekaut hatte, die ihr genannt habt im Podcast und da dann abgesehen vom Sommer nicht so viel Falsches drin gefunden habe, habe ich ein bisschen nutzloses Wissen zu den Militärparaden zusammengetragen, weil du gesagt hattest, das machen kleine autokratische Staatsführer, um sich besser zu fühlen, und deswegen zunächst mal zur Frage, ob Autokraten klein sind. Kim Jong-un ist wohl maximal 1,70 Meter, das kann man bei dem nur schätzen, aber das ist so das Maximum, was man mal nach einem Treffen mit japanischem Premier angemerkt hat. Man vermutet, er trägt noch Schuhe um ihn größer. Egal. Putin ist 1,70 Meter groß und Xi Jinping ist sogar 1,75 Meter groß. Das ist aus meiner Perspektive klein und vielleicht auch von vielen HörerInnen klein, aber damit sind sie gemessen an durchschnittlichen Männern für ihre Geburtsjahrgänge, die ja viele Jahrzehnte zurückliegen, alle durchschnittlich groß, Xi sogar überdurchschnittlich. Und da muss man natürlich auch noch auf Regionen eigentlich gucken, was ich mir jetzt gespart habe. Aber bei Xi zum Beispiel ist natürlich, ne, der typisch asiatische Mann ist nochmal etwas kleiner als der durchschnittliche Niederländer. Niederländer sind ja absolute Riesen, das ist Wahnsinn. kurz beim Thema geblieben. Und zwar hatte ich noch geschaut, welche Demokratien leisten sich denn eigentlich so ein Schauspiel, zumindest jährlich. Unser Nachbar Frankreich paradiert jährlich. Und zwar heißt die Veranstaltung Défilé Militaire du 14 Juillet. Und das ist der Jahrestag des Sturms auf die Bastille. Leute, die im Geschichtsunterricht anwesend waren, erinnern sich während der Französischen Revolution. Die war 1789, also da war der Sturm auf die Bastille. Und wohl seit 1880 hat diese Parade fast ununterbrochen stattgefunden. Das fand ich crazy Fun Fact.
Ja, krass.
Die Briten können das aber toppen. Die paradieren jährlich unter dem Titel Trooping the Colour, vielleicht besser bekannt als die Parade zum offiziellen Geburtstag der britischen Könige. Wir bekommen das ja fast nur mit, wenn die mal einen Wechsel hatten, wie jetzt vor ein paar Jahren, aber das machen die seit 1760 so.
Okay.
Und der offizielle Geburtstag ist übrigens ein festgelegter Feiertag und nicht unbedingt der tatsächliche Tag der Geburt des Königs. Interessiert es jemanden? Ich weiß es nicht, aber ich habe es gelesen, deswegen gehört es jetzt auch hier rein. Ne, ihr bekommt was für euer Geld.
Trivia.
Und letzte Demokratie, die ich gefunden habe, die auf jeden Fall jährlich paradiert, ist Indien. Zwar zum Tag der Republik am 26. Januar. Da haben sie sich mit dem Inkrafttreten der indischen Verfassung losgesagt von natürlich den Briten, von denen ich gerade berichtet habe.
Mhm.
Noch ein letzter Punkt zu den Autokraten. Putin und Xi wollen ja gern 150 Jahre alt werden, habt ihr erzählt. Ich stimme euch zu, das ist unrealistisch. Aktuell sind die ältesten lebenden Menschen wohl so um die 115 Jahre alt. Da gibt es ja immer ein bisschen Streit drum, weil bei vielen dieser Menschen gibt es keine Geburtsurkunden oder irgendwas, was man wirklich, es lebt kein Nachbar mehr, der das noch verifizieren kann, logischerweise. Ja.
Ja.
Und damit haben wir das Thema auch abgehakt. Dann möchte ich noch etwas ergänzen zum Thema Kum-Kum-Geschäfte. Also es war nur so ganz am Rande kurz Thema. Ihr habt ja unter anderem über die Diskussion um Bürgergeld, nach unten treten und so weiter gesprochen. Und natürlich hatten wir auch schon mehrfach, hatte ich auch schon im Faktencheck hier in der Sendung, es entsteht größerer Schaden durch legale wie illegale Steuerhinterziehung. Und Holger war eben der Ansicht, hatte dir da widersprochen, dass Kum-Kum-Geschäfte legale Steuervermeidung seien. Und das ist zumindest rechtlich hoch umstritten. Es gab zwar, soweit ich das recherchieren konnte, noch keine Urteile, speziell in Kum-Kum-Fällen, wo dann Leute mit Strafen belegt wurden. Aber BGH und Bundesgerichtshof und Bundesfinanzhof haben grundsätzlich festgestellt, dass die Beteiligung an den eben sehr, sehr ähnlichen Cum-Ex-Geschäften strafbare Steuerhinterziehung ist. Und rechtswidrig ist grundsätzlich bereits die unvollständige Angabe von Informationen gegenüber den Steuerbehörden, habe ich aus einem Bericht des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen zu Ermittlungen gegen Cum-Cum-Geschäfte rausgezogen. Das bedeutet also, die Details kann gerne ein Jurist oder eine Juristin in den Kommentaren erläutern, aber ich würde da eher deiner Haltung beipflichten, dass die Legalität von Cum-Cum höchst fragwürdig ist. Und letzte kleine Ergänzung, keine Korrektur. Ihr habt über die Sandbatterie in Finnland gesprochen und da habe ich mich gefragt, ja gut, was kann man denn jetzt mit diesem Sand da machen, mit dieser Prototypanlage? Und die hat eine Kapazität von 100 Megawattstunden und wenn man das jetzt mal fassbar machen will, was heißt das? Wie viel Leistung steckt da drin? Also damit könnte man so im europäischen Raum ungefähr, also oder sagen wir bis zu 1000 Haushalte für etwa 4 Tage versorgen. Ja, finde ich jetzt schon mal, ich hatte befürchtet, dass es deutlich kleineres Ausmaß hat, aber so überbrücken und darum geht es ja häufig beim Stromoutput von jetzt zum Beispiel einer Windkraftanlage, kann man damit schon was.
Ganz cool, ja.
Und damit bin ich fertig.
Vielen Dank, lieber Nando, und bis nächste Woche.
Bis dahin, ciao.
Und damit sind wir wieder am Ende der Sendung und wie immer am Ende jeder Sendung. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr uns überhaupt erst möglich macht. Ohne euch gäbe es uns nicht. Heute war wieder mal Werbung drin, aber glaubt mir, die reicht gerade mal, um den Wochendämmerungspoet, die Scham und den Faktencheck zu bezahlen. Aber ohne euch gäbe es zumindest Holger und mich nicht. Wenn ihr uns auch dabei unterstützen wollt und vielleicht dazu beitragen wollt, dass ich vielleicht zu Weihnachten Holger mal wieder eine Gehaltserhöhung anbieten kann, dann guckt mal auf wochendämmerung.de, da findet ihr alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer davon führt über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub und wenn ihr da Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor und das kommt jetzt.
Olaf und Fiete machen niemandem mehr ein X für ein U vor oder ein O für ein Null.
Dins 1.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Christoph schüttet den Kopf über den Wing Commander und kompensiert seinen Beitrag.
Marc Bremer.
Oliver Delpys erster Verlobter.
Unterstützt die Wochendämmerung, denn sie ist gut.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Politiker sind nicht an Weisungen gebunden, höchstens an Überweisungen. Jens S.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Und Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Der Dösewicht weist auf den richtigen Namen von dem News-Schmierlappen hin. Er heißt eigentlich Stulian Speichelt.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Wing Commander Lord Fleshart verabschiedet sich nach 5 Jahren vorerst. Solange Holger die gesamte CDU als rechtsradikal sieht, bringt das hier nichts.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Frau Rabe ruft zur Regenteilnahme am Internationalen Tag der Wohltätigkeit auf.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Moster Techi, Polytechnitis und der Olle Frater singen immer noch leise im Chor. Tuff, 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 wir waren im Odonien. Tuff, 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 da fahren wir wieder hin.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Herzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk Bö.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Grüße gehen raus an Martin von Katan.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Im Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Die Bundesliga gibt sich hier gar oft ein Stell-Dich-Ein.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Hey Karsten, sperr mal die Tür auf, damit da niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte 2 Melange. Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Christiano del Tauscho.
Ich bin hier, weil der Wing Commander gegangen ist, damit Holgi und Kader weiterhin sagen, was sie denken. Der Left Wing Commander.
Wer eigentlich ist diese sagenumworbene Person, der so viele Brunnen in Deutschland gewidmet sind? Dieser anscheinend beispiellose Held namens Kein Trinkwasser.
Beni Dingster.
Du wirst es mir nicht glauben, ich habe es ausprobiert. Drum, wenn du mal einen Schluck auf hast, dann rate ich auch dir.
Dann geht's nächste Woche wieder von vorne los, hm? Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
In jeder Wahrheit steckt ein Körnchen Märchen.
Der Fresh Cuba ist eine typische rheinländische Fritte.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elzkamp.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi Bär.
Olli Frank.
Egmund Frerichs.
Der Biber und der Bär und so weiter.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttisch und Maurice Loos sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Riesenartikel, wo war der denn? War der im Tagesspiegel oder im Spiegel? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war denn das? Über irgendwie eine Dönerbude oder war das hier in Köln? Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Irgendwo gibt's Döner für 3,99.
Oh, wo?
Ja, genau. Und in den Buden drumherum gibt es auch Döner für 3,99 und alle kotzen total rum, weil sie bei jedem Döner 2 Euro draufzahlen und den Laden nur noch offen halten können über die Mischkalkulation, weil die Leute nochmal eine Limo kaufen oder sowas.
Oh mein Gott.
Und alle, die sie interviewt haben, sagen, ja, eigentlich würde ich ja gerne die Preise erhöhen, aber dann gehen ja die alle zur Konkurrenz.
Das ist echt
voll super.
Anstatt mal ein ordentliches Kartell zu bilden, ey.
Okay. Dir vor allen Dingen, liebe Kinder, sowas passiert, wenn man eine Dönerbude neben der anderen aufmacht.
Ja, das stimmt.
Wenn du die Einzige bist, kannst du machen, was du willst. Wolf Graz.
Daniel Griese.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann,
der Alexander Hauser,
Katrin Hauser,
Jan Heck,
Sabine Heider,
Hans Herbst,
Ralf Herbst,
Tobias Herbst,
Katharina Herbst und die Plüschmonster,
Miriam Henny und Stefan Herzog,
Nils und Hilke,
Kurze Hose,
Katharina Höhl,
Benjamin Hupp.
Was für ein Meilenstein. Ajo, Tree Peaks fast geschafft. Go, 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 go. Ich freue mich schon auf LEL.
Neulich hat mir irgendwer geschrieben, was LEL heißt und ich habe es schon wieder vergessen.
Das ist was Ähnliches wie LOL, oder?
Nee. Das war irgendeine, ist das eine Veranstaltung, eine Organisation, ein Gegenstand? Aber so, such dir was aus, es ist nicht sowas wie LOL.
Okay.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Ich freffe gerne Fetefhaftwucht. Söder widerspricht Habeck mit vollem Mund.
Roland im Namen des Königs von Roland.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Ich bin Kascha-Detektiv.
Skandal. Die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Kamikaze.
Jasmin Kieselmark.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Wovon essen wir denn mehr als der europäische Durchschnitt? Das finde ich ja mal interessant. Ich frage mal ChatGPT. Was ich ja nicht darf, hast du mir ja verboten. Aber ich mache das jetzt trotzdem. Wovon essen die Deutschen mehr
als der
europäische Durchschnitt?
Haben wir wieder 3 Hörer verloren jetzt.
Vielleicht
doch 5.
Durchschnitt. Nee, die bewundern jetzt alle meine Promptkünste.
Du hast einfach eine dumme Frage gestellt.
Ist das nicht prompten, dumme Fragen stellen?
Ja, das stimmt.
Brot! Brot, Brot, Brot. Jo, Brot. Schweinefleisch, weil irgendwas muss ja aufs Brot. Ne? Brot, Schweinefleisch, Bier. Ja, naja, wo war ich? Wo war ich?
Ja, das weiß ich jetzt diesmal auch nicht. Andreas Klein vielleicht?
Hatte ich gesagt, ne? Oder du?
Okay.
Also irgendjemand hat Andreas Klein gesagt.
Dann Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen, Nolz und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corinna.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Kulfink.
Janett Lechner.
Dietmar Liesen. Dennis
Lichtentäler.
Dietmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lübke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Isolde mal duschen.
Plan. Holgi und seine Entourage im Odonien besuchen. Mal sehen, ob mein Plan funktioniert.
Das wissen wir jetzt nicht, ne?
Keine Ahnung, ob es funktioniert hat.
Robert Manek.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Der Mull.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerd Reich. Nothing says Nobel Peace Prize like renaming the Department of Defense to the Department of War.
Celine Neubich.
Audra und Nina sind verlobt.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Oke Oldenburg.
Annette, das war schon wieder für diese Woche schade.
Michael Ott.
Meinst du sie eigentlich, die heißt Annette Schade? Naja, Barbara Pellchen.
Boris Perner.
PSA, habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Jannis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Lise ist am Montag zurück aus den Niederlanden und besiegt dann gerne wieder die anderen Katana. Schönen Sommer allen.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung genau wie.
Konsis Kibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
And somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist toasted cheap?
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
berauschen sich täglich an den üppigen Sommerblumen und natürlich den hochprozentigen Cocktailkreationen von Priscilla und Gwyneth Molesworth Wohlsein.
In Macarena von Los del Rio geht es übrigens darum, dass Macarena ständig ihren Freund betrügt, unter anderem mit 2 seiner Freunde. Und jetzt alle, hey Macarena!
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenrooy.
Robert Ferst.
Luisa Weyers.
If two witches want to watch as witch, which would watch, what would which watch, watch, which watch, watch.
Das ist heute nicht so dein Tag dafür, ne?
Nee, irgendwie war gestern ein bisschen zu viel Wein.
Es ist nicht wichtig, dem Leben mehr Tage zu schenken. Wichtiger ist es, den Tagen mehr Leben zu geben.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Tobias Wirth.
Fine fragt sich, wie viele Haustiere auf diesem Wege von ihren Frauchen und Herrchen wohl noch informiert werden, dass sie die Wochendämmerung unterstützen. Schöne Grüße an Flipper und Mrs. Norris.
Finde ich gut. Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Weißt du, die hatten Delfin?
Bestimmt. Das ist ja heutzutage, kommst du, ist ja so Hund, Katze, Maus, das ist ja total lame, das ist super langweilig.
Ja. Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Meto Barawk.
Und Meto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Stimmt, da stand Banawk. Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Das heißt Balaschk.
Ja, ja.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 5. September 2025. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.